Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Sendung. Was würden Sie glauben, wenn Sie tief traurig sind? Sie gehen eine Straße entlang und in einem Schaufenster sehen Sie über die gesamte Front ein Foto von einem Menschen, den Sie nicht kennen, der krauses, schwarzes Haar hat und wunderschöne, liebevolle Augen. Sie schauen sich dieses Foto an, gehen weiter und die Traurigkeit ist einfach gewichen. Ja, so etwas erlebte Helga Wüst. Um solche und noch weitere Wunder wird es in dieser Sendung gehen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Helga, wie du ja selbst weißt, jeder Weg zu Sai Baba ist einzigartig. Aber was du zu erzählen hast, ist wirklich nicht gerade alltäglich. Erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal von deinem Weg zu Sai Baba.
Ja, also das allererste Mal, das wäre eine Geschichte, die davor erzählt werden müsste, nachdem ich bei einer Astrologin war, die hat mir auf dem Computer ein Bild gezeigt und gefragt, weißt du, wer das ist? Und ich habe automatisch gesagt, Gott.
Oh, du hattest ihn aber noch nie vorher gesehen?
Ich hatte ihn 1960 einmal gesehen. Wusste aber überhaupt nicht, was das ist, in einer Situation, in der ich unendlich traurig war. Dann war gegenüber der Staatsoper ein Lokal und da war die ganze Fensterfront, nur dieses Orange, der Wuschelkopf und diese unendlich schönen Augen. Und ich habe gedacht, da möchtest du rein, aber ich hatte kein Geld, mir einen Kaffee oder irgendwas da zu kaufen. Bin nur einen Augenblick stehen geblieben, habe das angeguckt und dann bin ich weitergegangen.
Das war eine Vision oder was war das?
Ja, muss gewesen sein. Aber aller Schmerz, alle Trauer war weg und ich konnte weitergehen. Aber ich bin wie in Trance weitergegangen, weil ich überhaupt nicht wusste, was mit mir geschehen ist in dem Moment. Und dann war er aber auch wieder weg. Ich bin nicht hinterhergegangen, zu gucken, zu fragen, wer ist das, oder nochmal später hingefahren. Und wenn ich später hingefahren bin, habe ich nie wieder dieses Bild da gesehen, habe aber auch nicht drüber nachgedacht. Ne? Und im März 1994 nachts stand Krishna bei mir im Schlafzimmer. Ich wusste aber nicht, dass das Krishna ist.
Nee. 34 Jahre nach deiner ersten und damals einzigen Begegnung mit Baba?
Ja, stand ein großer, wunderschöner Mann. Ich bin aus dem Schlaf hoch, habe mich hingesetzt, als wenn mich jemand zieht. Und der stand da und ich habe ihn nur angeguckt. Das, später wusste ich, dass wieder dieses Gefühl von damals, von dem Bild von Baba war, so was Schönes, so blau, so schöne Haare, so viel Schmuck.
Du hast es nicht geträumt, du bist wirklich wach geworden.
Ich bin wach geworden, habe diesen Mann bei mir im Zimmer gesehen, im Schlafzimmer, kurz blitzartig nur gedacht, wie kann der hier reinkommen, habe Gerd geschüttelt, weil er gucken sollte, habe dann aber aufgehalten, weil, ja, ich kann gar nicht sagen, ich wusste, es ist nur für mich, deswegen musste ich aufhalten, habe mich trotzdem komisch gefühlt, weil er das nicht mitgesehen hat, aber ich musste die Hand da wieder wegnehmen. Und ja, ich weiß auch nicht, wie viel Zeit das gewesen ist. Und dann bin ich einfach wieder umgekippt, habe geschlafen, ja, und da habe ich gedacht, was ist das denn? Morgens konnte ich mich dran erinnern, aber es war mir so kostbar, dass ich das nicht mal meiner Freundin erzählt habe, mit der ich mich schon ein bisschen spirituell unterhalten habe. Aber dann war das Witzige, 2 Wochen später kommt sie mit dem Heft von Vrage. Hier, sagt sie.
Also das muss man erklären, das ist in Hamburg eine spirituelle Buchhandlung, ne?
Ja.
Und sie kam dann wahrscheinlich mit dem monatlichen Anzeigenheft.
Okay. Ich wollte rausgehen, sagt sie, und ich soll dir das Buch mitnehmen. Ich sag, du weißt doch, was soll ich mit dem Buch? Sowas lese ich doch gar nicht. Doch, sagt sie, ich soll dir das mitnehmen, schließlich machen wir jetzt zusammen Reiki. Irgendwas muss da drin sein. So, habe ich gedacht. Nehme ich das? Ich konnte mit den Augen pendeln, nicht mehr so mit der Hand, sondern ich pendel mit dem Auge und weiß ja oder nein. Und da habe ich gedacht, wenn ich das kriege, ja, dann guck da mal rein. Und da habe ich alle Anzeigen, jede einzelne Anzeige angeguckt und auf das Zeichen gewartet. Nichts. Und da habe ich schon gedacht, siehste, ist doch Quatsch. Was bringt sie mir so ein Buch? Bis auf der letzten Seite die Anzeige von Martha Röhl war, einer Astrologin. Und da war absolut ja. Ich bin weitergegangen, bis ich die letzten durch hatte, nix. Wieder Astrologin, so ein Quatsch, was soll ich damit? Mach ich sowas, mach ich nicht. Buch zur Seite gelegt, keine Ruhe, immer wieder das Buch. Dann habe ich da angerufen. Ja, sagt sie, wieso? Ich sag ja, ich habe so ein Buch gekriegt, da ist deine Adresse drin. Ja, sagt sie, du kannst gerne kommen. Ich sage, ja, und was kostet das? 400 Mark. Ich sage, nee, tut mir leid, das habe ich nicht. Wieder weggepackt. Nix, ich musste dahin. Ich habe das Geld irgendwie zusammengekriegt. Ich bin dahin gegangen mit der Freundin. Die hat sie sofort wieder rausgeschickt. Die durfte nicht mit rein. Dann hat sie gesagt, die hat mal Schwarzmagie gemacht. Ich sage, ja, das weiß ich. Bis sie gemerkt hat, dass es nicht gut ist, hat sie mir erzählt. Ja, aber mit der darfst du keinen Umgang haben. Ich sage, mit wem ich Umgang habe, entscheide ich. Hat sie mich angeguckt. Ja, willst du nun mit mir sprechen? Ich sage, ja, dafür bin ich ja hier. Ich habe nicht umsonst die 400 D-Mark irgendwie zusammengekriegt. Und dann macht sie den Bildschirm an und sagt, weißt du, wer das ist? So, und dann war das Barbara. Und Martha Röhrl hat mir dann erst erklärt, wer Krishna ist. Ich hatte den noch nie, ich habe nur... Schön. Und dann hat sie mir einiges aus meinem Leben erzählt. Also es stimmte wirklich ganz, ganz vieles. Ich war tief überrascht. Und dann erzählte sie mir, dass sie eine Sai Baba-Devotin ist und hier sogar eine Wohnung hatte. Und ich sollte in die spirituelle Buchhandlung in der langen Reihe gehen. Und da komme ich rein, da hatte sie da wohl schon angerufen. Ich dachte, was soll das denn nun? Wieso ruft die denn hier an, dass ich hier schon empfangen werde? Und dann hat sie mich gleich zu den Sai Baba Büchern hingeführt und da war Ziel aller Reisen von Phyllis Christel. Und dieses Buch, tja, das war das Buch. Diese Figur da draußen und vor allen Dingen der Fußabdruck hinten, der hat mir so viel gegeben. Ich habe mich wirklich getragen gefühlt durch den Fußabdruck. Ich kann nicht sagen, warum, aber es war so. Und später habe ich dann mal gelesen, dass Barbara irgendwo gesagt hat, weil sich jemand beschwert hat, du hast mich nie getragen oder so. Und da sagt er, hast du mal die Fußspuren im Sand gesehen? Das bin ich, der dich trägt. Meine Fußspuren. Und da wusste ich, aha, das hast du empfunden, dass du doch getragen wirst. Durch vieles. Und er hat mich durch vieles durchgetragen.
Da gibt es sogar ein Gedicht, Spuren im Sand, glaube ich.
Ja. Kommt er jetzt nicht rauf?
Ich suche das mal raus.
Ne? Ja, das war, also war ganz toll.
Praise God, the poor things are made. Alleluia, forever. Alleluia, we praise God, the poor things are made. Alleluia.
Ja, ich habe das Gedicht jetzt gefunden. Die Originalfassung ist offensichtlich von 1964 von einer Margaret Fishback Powers. Und die deutsche Fassung dieses Gedichts kam dann 1996 im Brunnen Verlag heraus. Also 32 Jahre später nach der Entstehung.
Ja.
Wenn das nicht eine zeitliche Parallele zu deiner Schaufenstervision von 1960 ist. Ja, irgendwie ähnlich, findest du nicht?
Ja.
Das Gedicht lautet Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Ja, und wie ging es dann weiter?
Ich habe nochmal gefragt, wo ich denn Bücher kriegte. Das hatte Martha Röll mir gesagt, dass es so ein Buchzentrum gibt. Hatte mir auch die Telefonnummer gegeben und da habe ich angerufen. Und seitdem habe ich Bücher nur da bestellt, selber.
In Dietzenbach. Also für die, die nicht wissen, wo man Bücher bekommt, wir haben ja auch manchmal neue Hörer. Das ist in Dietzenbach in der Grenzstraße 43 bei Werner Herzog.
Ja.
Da bekommt man alle Bücher und auch auf der Webseite der deutschen Organisation www.satyasai.de ist die Adresse zu finden und auch alle erhältlichen Bücher.
Und da habe ich mir alle Bücher immer bestellt, sie mit viel Freude gelesen, hat mich über vieles weggetragen. Ich hatte von der Martha Röll dann gesagt bekommen, du sollst sofort zu Barbara kommen. Es war am 4. April, wie ich bei ihr war. Ich habe mit meiner Familie gesprochen, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Meine Kinder sind losgegangen, haben sämtliche Literatur über alle Sekten geholt, die es nur gibt. Ich wollte aber trotzdem, mein Mann war da überhaupt nicht für. Wir hatten auch gerade eine neue Halle gebaut mit unserer Selbstständigkeit. Also es war auch gar kein Geld da. Ich weiß gar nicht, was ich mir gedacht habe. Aber ich wollte dahin. Und meine Tochter war kurz vorm zweiten Staatsexamen als Juristin, hatte ein kleines Kind, was ich auch immer betreut habe. Es war mir alles egal, ich wollte hierher. Aber es sollte nicht sein.
Sag mal jetzt noch eine Frage, dieses Buch von Phyllis Christel, du hast jetzt die beiden Bilder erwähnt, die beiden Fotos. Ist da eine Passage drin, an die du dich noch erinnerst, die dich besonders beeindruckt hat?
Mich hat tief beeindruckt, wie sie mit ihrem Mann hier nach Puttaparthi gefahren sind. All die Schwierigkeiten, die sie hatten, hierher zu kommen, das war ja noch eine ganz, ganz andere Zeit. Sie ist ja schon ganz lange bei Baba. Und dann hat mich ganz tief beeindruckt, dass sie schon so lange Baba die Botin war und ihre Tochter gestorben ist. Und wie sie das annehmen konnte, das war für mich alles, was bei mir hochgekommen ist, selber besser annehmen zu können und zu wissen, alles, was kommt, hat einen Sinn und du wirst es annehmen und da durchgehen. Aber du musst auch durch den Schmerz, bevor du es annimmst. Und das war ja wie so ein... Wie eine Umhüllung oder wie ein Anker, der mir gesagt hat, es kann dir nichts passieren, du kannst nicht mehr wegdriften, du wirst immer wieder fest sein. Und das war aus diesem Buch unendlich schön. Und ich fand auch diese Satyasai-Hefte, die gekommen sind, die habe ich mir gleich bestellt. Die waren damals so wunderschön, weil so sehr viele Artikel drin waren von Sai-Devotis, die ihre Erlebnisse mit Baba beschrieben haben. Ein ganz tiefes Erlebnis, was mich bewegt hat, war ein Devoti, der in einem Konzentrationslager war und mit ansehen musste, sie sollten alle vergast werden, er und seine Frau mit 4 Kindern. Er durfte nicht in die Gaskammer, er musste nur seine Frau und die 4 Kinder reingehen lassen. Und das hat mich so tief bewegt, seine Entscheidung, die er dort geschrieben hat. Wofür entscheide ich mich? Für den Zorn, für den Hass und werde nur so leben? Es sind alles Menschen hier, die irgendwo meinen, sie können nicht anders handeln. Will ich auf eine andere Art, aber doch ebenso handeln, kam daraus. Nein, ich entscheide mich für die Liebe, hat er gesagt. Richtig durchdacht. Und dann hat er all denjenigen helfen können, die doch da reingehen mussten. Und deshalb fand ich die Sai-Hefte so schön. Es fängt wieder an, dass solche Artikel mehr kommen.
Tja, über erstaunliche Transformation berichten, das machen wir im Radio ja auch.
Ja, und das ist wunderschön.
Und später ist dieser Mann dann Sai-Devoti geworden?
Ja, danach ist er Sai-Devoti geworden. Der hat es aus seiner Erinnerung geschrieben, im Nachhinein, wie er diesen Schmerz damals verarbeitet hat und wie er dann zu Baba geführt worden ist. Und dass seine Entscheidung eben richtig war und dass er seine Entscheidung auch nur hat fällen können, weil er weiß, dass damals er schon von Baba geführt ist, die Entscheidung so zu treffen und nicht anders.
Also es funktionierte nicht mit dem Flug.
Ich bin nicht hingekommen, dann habe ich mich gefühlt wie der Kaufmann bei Jesus Christus. Ich war so tief verzweifelt, aber ich wusste, es geht nicht. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeiten. Ich hätte nicht gewusst, wie ich es machen soll.
Erzähl von dem Kaufmann bei Jesus Christus.
Der Kaufmann bei Jesus Christus, der kommt mit seinen Bediensteten die Landstraße längs, sieht Jesus sitzen mit seinen Jüngern, hat schon ganz viel von ihm gehört, geht auf Jesus zu und fragt, was muss ich tun, damit ich an dich glaube oder so ähnlich oder mit dir mitkomme? Ja, sagt er, dann musst du alles verkaufen, was du hast. Und das war für ihn nicht machbar. Er war ein hoch angesehener Mann, sehr reich, sehr sozial zwar, aber das war eine zu große Forderung. Er ist von Jesus weggegangen und ist dann aber wohl, das habe ich in einem anderen Buch gesehen, was mein Lieblingsbuch ist, Geliebter und berühmter Arzt. Darin wird die Lebensgeschichte von dem Evangelisten Lukas beschrieben. Und da wird auch nochmal die Geschichte von diesem Kaufmann erzählt, wie krank er ist und dass Lukas ihn dann nachher trifft und dass ihm vergeben ist. Also der konnte dann wieder richtig gut leben. Ne? Das sind so Sachen, das hat mich so tief bewegt. Und das Buch von Lukas hatte ich schon. Und als ich an dieses Buch dachte, habe ich gedacht, komm Helga, es ist okay, wenn du da jetzt nicht hinkommst, du verrätst ihn nicht. Du hast einfach nicht die Möglichkeit, da hinzukommen. Und wenn er dir das gezeigt hat, dann wird er auch weiterhin bei dir sein. Weil ich habe früher als Kind zwar sehr Kindergottesdienst und all sowas geglaubt, aber ich habe Gott für mich selber nie um etwas gebeten, weil ich mich nicht würdig fand. Aber für meine Familie immer. Das habe ich immer gemacht. Und dann habe ich gedacht, nun zeigt er sich mir schon und ich soll kommen, wenn die Frau da nun recht hat, die Astrologin, und dann gehe ich nicht. Das ist doch, das kann man doch gar nicht machen. Und dann habe ich immer geheult. Bin natürlich von den anderen, ja, was ist denn mit der los und so, aber die hatten alle so viel um die Ohren und ich war auch so eingespannt, aber ich war so down, dass ich dann das Gefühl hatte, Barber kommt zu mir. Wie ich abends mit dem Hund gelaufen bin, kam auf einer Straße, ich wohne in einem Dorf, ein ganz grell mit Scheinwerfern erleuchtetes Auto auf mich zu. Und ich habe sofort gedacht, Barber. Dann habe ich gedacht, du bist verrückt, was soll das denn? Der Wagen hielt vor mir, der Mann stieg aus, es saß noch jemand drin, guckt mich an. Ich wusste, die Augen kennst du, aber ich war so aufgeregt, der hat dann nach dem Hotel gefragt. Das habe ich ihm gezeigt und habe gesagt, aber eventuell ist da schon gar nichts mehr. Wenn Sie wollen, Sie können bei mir auf dem Grundstück parken und ich habe ein Zimmer, Sie können da rein. Nein, 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 ein Franzose war das. Und dann ist er weitergefahren. Aber ich bin mit dem Hund die Runde gegangen, ich kam nach Hause und der ganze Kummer war weg, dass ich nicht fahren konnte. Und das war wunderschön. Es war wunderschön. Und dann war Baba noch mal ganz toll da. Da habe ich Anfang Oktober in dem gleichen Jahr habe ich geträumt, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Konnte damit gar nichts anfangen.
Das war 94?
94 auch. Also 94, dass ich vom Barber hörte im April und im Oktober dann dieser Traum mit dem Herzinfarkt. Und da habe ich gedacht, siehste, du kriegst den Herzinfarkt, jetzt ist Schluss, du bist da nicht hingefahren. Irgendwie hast du nicht deinem Gefühl gehorcht. Und dann habe ich das meiner Freundin erzählt. Sagt sie, du musst sofort zum Arzt. Ich sag ja, was soll ich beim Arzt? Sollen sie mich nach Ochsenzoll schicken? Ochsenzoll ist eine psychiatrische Klinik in Hamburg. Ich sag, das mache ich nicht. Ja, und dann hatten wir es auch vergessen. Und am 13. Oktober, ein besonderer Tag für meinen Mann und für mich, war ich morgens bei dieser Freundin, weil ihre Mutter Ende 80 in ein Seniorenheim sollte und tief unglücklich war. Ich bin hingegangen, ich kann auch gar nicht sagen, warum. Ich bin einfach nur hingegangen und habe fast zweieinhalb Stunden mit dieser Frau gesprochen, gebürtige Australierin, hochgebildet, zeichnete, sprach ein perfektes Englisch. Und habe einfach nur mit ihr geredet und als ich weggehen wollte, sagt sie, ich gehe in das Seniorenheim, ich gehe. Es macht mir nichts mehr aus. Ich war aber nicht mehr aufnahmefähig, ich war total erschöpft. Ich bin nach Haus und dann habe ich mich auf die Terrasse gelegt, aber ich habe mich so dick eingemummelt, obwohl die Sonne schien, es war warm, habe mir das Telefon hingestellt, ganz eng eingewickelt, habe mich hingelegt und ich habe eben gelegen, da kriegte ich solche Schmerzen. Ich kann die gar nicht beschreiben, wie schlimm das war. Und da habe ich nur gesagt, Baba, wenn du das willst, dann nimm mich jetzt. Aber ich will diese Schmerzen nicht. Und dann war ich weg. Da habe ich nichts mehr gespürt. Und dann habe ich da 7 Stunden gelegen. Das war um 2:30. Mein Mann kam um 4:30, er hat mich nicht geweckt, obwohl alle in der Familie wissen, dass ich alles höre, sofort da bin, sofort auf bin. Meine Tochter ist um 5:30 gekommen, weil sie mit meinem Mann was besprechen wollte, hat mich gestreichelt, hat gesagt, schlaf mal noch schön, ist wieder weggefahren. Wie sie nach Haus gefahren ist, hat sie mir hinterher erzählt, hat sie gesagt, mit Mutti stimmt doch was nicht. Die hört doch alles, du musst zurückfahren. Sie sagt aber, ich bin nach Haus gefahren. Und erst als mein Mann dann um 8:30 so viel Hunger hatte, dass er den Hund immer geschickt hat, nun geh doch mal hin und weckt sie. Ich habe alles gehört. Als mein Mann nach Haus gekommen ist, da war ich wieder, dass ich was hören konnte. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht raus, nichts machen. Ich habe mich nur gewundert, wenn ich mich sonst hinlege, sind meine beiden Katzen sofort bei mir auf dem Körper und der Hund liegt direkt neben mir. Kein Tier ist gekommen. Später, als ich wach war, habe ich gemerkt, dass sie in einem Umkreis von ungefähr 2 Metern, dichter sind sie nicht rangekommen. Und dann ist mein Mann gekommen um 9:30, weil ich ja nun nicht reagiert habe, hat gesagt, willst du mich jetzt nicht mehr essen? Hat mich gehauen, damit ich wach werde, weil das Rütteln nichts gebracht hat. Dann ist er voller Panik zum Telefon, hat Notdienst angerufen. Die sind dann auch gekommen. Dann lagen da ja Sai-Baba-Bücher und die Bibel lag auf dem Tisch, weil ich ja nur kurz ruhen wollte und dann lesen. Ja, das kommt nur von, weil sie das alles liest und so. Und die hatten dann versucht, mich wieder zu beatmen, hatten mir so einen Tubus reingesteckt und ging nicht. Und dann hörte ich nur, wie die Ärztin, die nach den beiden Sanitätern gekommen war, ich kriegte ja alles mit. Ich habe Baba ja zwischendurch immer gesagt, nun lass mich doch mal aufstehen, er hat doch Hunger. Nun lass mich doch raus. Nein, noch nicht. Noch nicht, hörte ich immer nur. Nein. Nein. Ich sag, was soll denn das? Entweder nimmst du mich ganz oder du lässt mich jetzt aufstehen. Nein. Oh, hab ich gedacht so. Ich konnte ja auch nichts machen. Und dann hat die Ärztin mal zu den beiden gesagt, sag mal, spürt ihr auch diesen Frieden hier? Diese Ruhe? Ich spürte nur, wie die beiden die angeguckt haben und gesagt haben, innerlich, was hat die denn? Und dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht und dann hat die das erzählt und wohl auch dem Oberarzt dummerweise gesagt, welches Gefühl sie hatte, das hatte ich auch noch alles gehört. Und dann hat ein Pfleger mir so den Arm geklemmt und so furchtbar wehgetan, dass ich sofort da war. Da war ich da und dann fand der Oberarzt, ja, wieso, das ist doch kein Herzinfarkt. Quatsch. Das, nein. Dann haben sie mich irgendwo hingeschickt und dann aufs Zimmer. Es hat mich, obwohl ich so lange gelegen habe, keiner begleitet. Ich habe gedacht, ich kippe um. Dann kam meine Tochter, dann sagte ich ihr das. Und dann ist sie zum Arzt gegangen, um zu hören, was da los ist. Dann hat der abfällig gesprochen. Und dann hat sie ihn so fertig gemacht und hat gesagt, wenn meine Mutter sagt, sie hat geträumt, sie kriegt einen Herzinfarkt und sie hat da so gelegen, dann ist das so gewesen. Und wenn sie sie nicht richtig behandeln, dann kriegen sie mit mir aber Ärger. Ich bin Rechtsanwältin, zwar noch nicht ganz fertig, aber ich habe die entsprechenden Möglichkeiten, sie wirklich fertig zu machen. Das war ihr ein unendlicher Trost, weil sie ihrem Gefühl vorher nicht nachgegeben hatte, wie ich da gelegen habe. Und es war ja nur ein paar Stunden später. Mein Mann ist erst zu ihr gefahren, hat sie sofort mit ins Krankenhaus genommen. Ja, und das ist die Hauptgeschichte. Und seitdem bin ich eben immer bei Baba. Seitdem weiß ich, wenn ich so etwas träume und es passiert, ich wusste, es ist ein Herzinfarkt. Im Krankenhaus haben sie es nicht zugegeben. Sie haben mich dann auf die neurologische geschickt, auch die hat einen kleinen Stich. Und da war ein Arzt, der sah die Bücher, die meine Freundin mir mitgebracht hatte von Baba. Da hat er darauf geguckt. Waren Sie schon da? Ich sag nein. Kommen Sie mal in mein Zimmer. Bin ich in sein Zimmer gekommen und sagte, mein Freund ist Baba Devotee und dem habe ich das erzählt. Und der sagt, wenn die das geträumt hat, dann war das so. Sagt er, ihre ganzen Daten, die wir untersucht haben, sprechen dafür, dass es das gewesen ist. Aber sowas kann man nicht überleben. Das geht nicht in der Art, sagt er. Und das kann ich auch nicht hier sagen. Weil ich dann gesagt habe, ja, ich bin nicht vorher gegangen, sonst bin ich in Ochsenzoll. Ja, sagt er, da würde ich auch landen. Ne? Und ich wäre raus hier aus dem Krankenhaus. Aber sagt er, bleiben Sie dabei. Irgendwann werden Sie wirklich so gerufen, dass Sie die Möglichkeit haben, dahin zu fahren. Ich bin das erste Mal 2008 zu Baba gefahren.
Ja, und 2008 bist du dann nach 48 Jahren endlich hierher gekommen. Ja. Aber das Zentrum in Hamburg hattest du ja bereits früher besucht. Und wie es in den Zentren so ist, hast du auch gleich eine Aufgabe aufs Auge gedrückt bekommen.
Ja, 2004 habe ich aus dem Sci-Heft Manfred angerufen, den damaligen Leiter des Hamburger Zentrums, dass ich gerne jetzt ins Zentrum kommen würde, wie ich das organisieren soll. Ja, sagt er, am besten du kommst jetzt Sonntag gleich, dann haben wir unser Sommerfest. Ich sage, ja. Ja, ja, sagt er, komm mal einfach hin. Also meine erste Begegnung mit den Seitevotis in Hamburg war das Sommerfest bei Heike und Horst 2004. Und dann bin ich gleich im August mitgefahren nach Köln zu dem Festival der Kulturen. Und dann sagte Manfred, weißt du, wenn du die ganzen Bücher kennst, die Ursula, die jetzt die Bücher macht, die will das nicht mehr und mach das doch gleich. Ich sag, von mir aus, ich kenne die Bücher alle, das mache ich. Ja, und dann habe ich im Oktober angefangen, die Bücher zu machen.
Also den Bücherverkaufstisch. Und da warst du immer noch nicht bei Barber?
War ich immer noch nicht bei Barber. 2004, da war ich immer noch nicht bei Barber. Das erste Mal bei Barber war ich 2008 im Januar, 2009 und 2010 und jetzt 2013.
Ja, und wie war das? Mit einem Mal nach der ersten Vision vor 48 Jahren siehst du diese Vision als lebendige Person?
Das war kein Unterschied. Er war ja immer da. Das war kein Unterschied. Es war nur schön, so wie es hier ist und ihn jetzt auch mal so leibhaftig zu sehen, aber vom Gefühl her war das nichts anderes. Er war ja so immer da. Nee, es war wunderschön, hierher zu kommen. Ich habe dann gedacht, wieso bist du denn nicht vorher gefahren? Gerd ist seit 99 tot. Du hättest die Möglichkeit, das Geld und alles gehabt, hier hinzufahren. Wieso bist du nicht gefahren und hast dich nur um die Kinder gekümmert? Du hättest doch mal an dich denken können und dahin fahren. Aber der Gedanke ist nie gekommen, auch 2004 nicht. Es war nicht die Zeit. Und später habe ich eben in diesen Sci-Heften wieder gelesen, dass Tigret 15 Jahre im Ashram gestanden hat an der Wand und Barber hat ihn nie beachtet. Und er wusste immer, Barber ist da. Und er hat auch zu Barber gesagt, du hättest nicht zu mir kommen müssen, du bist doch immer da. Und da habe ich gedacht, siehst du, Helga, so war das auch bei dir. Also, ich war nicht mehr traurig, dass ich nicht vorher hingefahren bin.
Helga, nachdem du ja alle Bücher kennst, es kommen ja auch jetzt immer noch hin und wieder Menschen ins Hamburger Zentrum, die eben erst den Namen Sai Baba gehört haben. Gibt es da eigentlich Bücher, die du zum Einstieg empfehlen könntest?
Sehr gerne lese ich Hislop, Mein Leben mit Baba. ich habe mir aus einem Hislop-Buch dann das rausgeschnitten. Da war ein Bild drin, wo Satyasai Baba im Text erklärt, dass Shirdi Baba vor ihm war, dass er gekommen ist und dass Premasai kommen würde. Und Hislop hat da ein Bild geschenkt, wo sie alle drei drauf sind. Und das war in diesem Buch. Das habe ich mir ausgeschnitten, in einen Bilderrahmen gemacht. Das muss auch schon ganz früh gewesen sein, muss noch in den 90ern gewesen sein. Und das hängt bei mir im Schlafzimmer an der Wand.
Hast du sonst noch was in Erinnerung aus dem Buch?
Es berührt hat mich, er hat ein Haus gebaut, Hislop. Ich weiß nicht, in welchen der Bücher es geschrieben ist. Hislop hat ja drei Bücher, habe ich zu Hause. Da hat er den Fußabdruck von Baba in seinem Haus. Er hatte gebeten, Baba möchte sein Haus segnen. Und obwohl er wusste, Baba ist immer bei ihm, hat er doch irgendetwas Äußerliches haben wollen. Und dann hat er da den Fußabdruck und da hat Hislop jetzt eine Glasfliese praktisch drauf, damit er immer den Fußabdruck sieht.
Was würdest du denn jemandem empfehlen, der von Baba gar nichts weiß?
Also der von Baba gar nichts weiß, ich finde nach wie vor das Buch sehr, sehr schön von Phyllis Christel, Ziel aller Reisen, weil es so ganz viel beschreibt. Da drin ist auch noch, wie sie überfallen wird und wie sie das aufnimmt. Und wir haben vom Hamburger Zentrum später öfter die Möglichkeit gehabt, Phyllis Christel zuzuhören, wenn sie in Lüneburg oder sogar bei uns im Zentrum gesprochen hat. Und diese innere Verbundenheit, die kommt schon in dem Buch zum Ausdruck. Und wenn man dieses Buch liest und angesprochen wird, dann oder auch die Hislop-Bücher und viele andere, da ist auch von der, wie heißt sie denn, Diana Beskin. Das hat mich tief berührt. Die hatte auch einen Mann, wo ich immer gedacht habe, oh, vielleicht kriegst du das mit deinem Mann auch hin. Der hat immer gesagt, ach, was du hast, wer soll denn das schon sein? Und die Wunder, die du erzählst, alles nur Schein, irgendwelche Magie und so, nix. Wenn der mir einen senkrechten Regenbogen macht, dann könnte ich eventuell anfangen, an ihn zu glauben. Aber so ein Quatsch doch nicht. Nach Jahren hat sie ihn dazu gekriegt, wenigstens einmal mit ihm dahin zu fahren. Sie kommt zu Baba und es ist ein senkrechter Regenbogen. Und Baba sagt, glaubst du ihr jetzt? Also das Buch ist auch sehr schön, weil das so diese Zweifel, in denen wir immer drin sind, dass es so etwas nicht geben kann. Und es ist ja auch etwas ganz Außergewöhnliches. Und wir sind uns auch, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, was für ein Glück wir haben, dass wir so etwas erleben dürfen. Und dass wir gerufen werden, dass wir von ihm hören. Wir können nicht alle zu ihm kommen, aber wenigstens von ihm hören und seine fünf Werte versuchen, immer und immer und immer wieder umzusetzen. Das dauert, aber wenn man immer wieder dran denkt, ist das etwas Wunderschönes. Und dass er alle Religionen einschließt, und das ist etwas, was mich 2008 tief bewegt hat. Alle Nationen sind hier. So viele Menschen von so vielen verschiedenen Ländern. So viele, was haben wir in Deutschland alleine für unterschiedliche Religionsgemeinschaften? Wenn ich mir das in all diesen Ländern, wo diese Menschen herkommen, vorstelle, und trotzdem kommen sie alle hierher und sind nett zueinander, das ist unwahrscheinlich. Und wenn das sich weiter verbreitet, ist doch traumhaft. Und wenn dann Premasai kommt, was Besseres kann uns doch nicht passieren.
Gibt es eigentlich außer diesen wunderbaren Visionen und Träumen auch ein ganz profanes Erlebnis, von dem du sagen kannst, das hätte ich ohne Baba niemals geschafft?
Ja, heute weiß ich, dass Baba oder Gott, wie immer ihr ihn nennen wollt, bei mir gewesen ist und mich geführt hat. Denn ich wollte immer gerne in einer Bank arbeiten. Das war mein Wunsch damals, als ich in die Lehre gehen sollte. Es war 1953. Es gab ganz, ganz wenige Lehrstellen. Der Traum, in einer Bank oder Sparkasse zu arbeiten, war nicht. Aber 1971 bin ich mit dem Zeugnis einfach in eine Sparkassenfiliale gegangen und habe gefragt, ob ich dort arbeiten könnte. Wir haben uns unterhalten. Der Zweigstellenleiter sagte, ja, ich würde Sie nehmen. Hier wird eine Stelle frei. Frau Schmidt ist schwanger, die hält in 4 Wochen auf. Die Stelle würde ich Ihnen geben. Wir können das probieren. Dann hatte ich die Stelle und war in der Sparkasse angestellt. Und das kann nur mit Barbers Hilfe gewesen sein, was mir später im Nachhinein, wie viele andere Situationen in meinem Leben, dass ich gefühlt habe, er oder Christus, also für mich war früher immer Christus, aber jetzt im Nachhinein ist es eben Christus oder Barber sowieso alles eins. Also sie waren immer da und haben mich geführt. Und dann habe ich sogar eine kleine Geschäftsstelle geleitet. Und wenn man zurückblickt, kann das alles nur Barbers Lila sein. Und ganz, ganz erfolgreich. Wir waren mit dieser Geschäftsstelle immer die Besten, immer auf Platz 1, obwohl wir nur so klein waren.
Welche von Barbers 5 Werten ist denn aus heutiger Sicht für dich die allerwichtigste?
Liebe ist die wichtigste. Ich glaube, Liebe ist der Ausgangspunkt. Immer wieder in die Liebe zu gehen und in der Liebe die Würdigung des anderen zu sehen und das Mitgefühl für den anderen zu empfinden. Daraus habe ich das Gefühl, kommt Frieden für mich und auch, dass ich die anderen in Frieden leben lasse. Nicht immer meine. Natürlich passiert es mir, dass ich sage, na, muss der denn sowas machen oder warum muss die sich da vordrängeln?
Wenn du die Füße vom Hintermann im Kreuz hattest.
Ja, aber dann kommt das heute nur noch kurz hoch und dann sage ich welche. Oder wenn sich jemand so raffiniert vordrängelt, um noch morgens in das Omka reinzukommen, dann sage ich, ja, ist okay, nun richte ich nicht auf. Der Mund geht zwar schon mal noch auf und ich will sagen nein und dann schaffe ich es aber oft, ihm wieder zuzumachen. Und meistens kommt dann schon irgendeine Sieverdahl und sagt, no, 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 no. Also mit der Zeit klappt es.
Jetzt hast du ja bei der Astrologin, als du das Foto gesehen hast, spontan gesagt, das ist Gott. Jetzt möchte Barbara ja, dass wir das auch, wie heißt das, inhalieren oder so, dass wir, wie weit bist du denn damit? Kannst du sagen, ich bin Gott?
Ich glaube es. Ich glaube es.
Das eine ist das Glauben, aber kannst
Nein,
du...
Nein, ich weiß es. Ich will ruhig sagen, ich weiß es. Ich weiß, dass alles, was geschieht, aus der Einheit heraus geschieht, dass ich ein Aspekt des Vielen bin, wo er nur das eine ist. Also das eine ist das Viele und davon bin ich ein Aspekt, aber ich bin untrennbar, immer eins mit ihm. Es gibt keine Trennung. Es gibt sie nicht. Natürlich bin ich auch immer noch wieder Mensch und fühle irgendwo eine Teilung. Aber wenn die im Kopf passiert, gehe ich ins Herz und dann löst sich das wieder auf.
Danke.
Danke.
Ich freue mich in Ehrfurcht vor dir.
Unsere heutige Sendung mit Helga Wüst ist damit beendet. Falls Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Ihr Radioteam verabschiedet sich und am Mikrofon sagt Tschüss Ihre Evelyn Seliger. Und nicht ganz unerwähnt lassen möchte ich diesen unermüdlich fleißigen Sänger, der im Hintergrund unser gesamtes Gespräch begleitet hat.